Herzlich willkommen zur Predigt heute. Und bevor ich mit der Predigt beginne, letzte Woche bin ich in der Kinderklasse eingesprungen. Zum ersten Mal seit einer langen Zeit habe ich in der Kinderklasse gedient. Ich habe gehört, ich habe eine ganz tolle Predigt von Mathis verpasst. Die steht noch auf meiner To-Do-Liste, die im Internet mal nachzuhören. Aber es ist ja echt ein Haufen Arbeit, in der Kinderklasse zu dienen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich habe die Bastelarbeit vorbereitet. Und sicherlich gibt es den einen oder anderen, der dann talentierter ist darin oder kreativer darin ist oder vielleicht auch mehr Bastelmaterial hat. Aber es war nur für 5 Kinder und trotzdem saß ich da schon über eine Stunde und habe das vorbereitet. Und das ist der Alltag für ganz viele Geschwister hier, die in der Kinderklasse dienen seit Jahren und die wirklich ihr ganzes Herz dafür geben, dass unsere Kinder gut versorgt sind in der Kinderklasse, dass sie lernen, dass sie Spaß haben, dass sie spielerisch mehr von Gott lernen, dass sie gut versorgt sind und dass ihr ungestört im Gottesdienst sitzen könnt. Und ich möchte euch allen, die ihr das macht seit Jahren, einfach mal ganz herzlich dafür danken, für euren Dienst. Und das ist natürlich nur ein Dienst von vielen Diensten. Also ich habe so drüber nachgedacht, den Kaffeetisch vorbereiten bedeutet, man muss eine Stunde früher mindestens da sein, jeden Sonntag, um das aufzusetzen, damit der Kaffee rechtzeitig fertig wird, damit der Kaffee nicht erst um 11 Uhr fertig ist, sondern schon 20 Minuten vorher. Und es braucht eine ganze Zeit und so weiter und so fort. Also es gibt so viele Geschwister, die hier in Diensten tätig sind oder unser Musikteam natürlich. Also ich leite ja auch ab und zu mal Lieder von hier vorne. Aber es ist nochmal was anderes, ob man Lieder von hier vorne leitet oder ob man wirklich von ganzem Herzen Liedleiter ist, so wie Helge oder wie Daniel oder auch wie Tina mit ihrer Unterstützung. Nicht einfach nur sonntags hierher kommen, eine Stunde früher da sein, sondern sich im Vorfeld Gedanken machen, was könnte die Geschwister inspirieren. Gibt es neue Lieder vielleicht, die wir einbringen können? Was tut der Gemeinde gut? Braucht die Gemeinde neuen Impuls? Das ist wirklich das Herz von einem echten Liedleiter. Und so viel Gedanken stecken da drin, so viel Arbeit steckt da drin. Und man kann das nicht genug loben von hier vorne. Was ihr alle in euren Diensten macht, und nicht nur in den Diensten, sondern auch außerhalb der Dienste. Es wird so viel in dieser Gemeinde getan, zwischenmenschlich, wo sich Geschwister helfen, wo Geschwister da sind, die Bedürfnisse haben, sei es finanzieller Natur oder sei es körperliche Bedürfnisse, seelische Bedürfnisse, wo einfach Geschwister da sind und sich um sie kümmern, ihre Zeit dafür einsetzen und opfern, ohne dass es ein Dienst ist, ohne dass es irgendjemand sieht, ohne dass irgendjemand die Aufgabe verlieren hat. Und euer großes Herz macht diese Gemeinde zu dem, was sie ist, zu wirklich einer Familie. Und dafür möchte ich euch allen danken an der Stelle. Und ich weiß, dass Gott euch reichlich dafür segnen wird, wenn ihr im Himmel ankommen werdet, dann werdet ihr erstaunt sein. Gott hat das alles gesehen und hat sich das alles gemerkt und hat mitgeschrieben. Ich darf seit diesem Sommer die European School of Ministry besuchen. Für alle, die noch nicht so genau wissen, was das war eine der letzten Visionen, die Scott hatte hier für Europa. Eine Schule zu schaffen, wo junge Menschen zusammenkommen können, die einen Traum dafür haben, Gemeindearbeit zu machen. Ob Vollzeit oder ob nicht Vollzeit, spielt da nicht so die Rolle. Genau, und jetzt gibt es also diese Schule und ich darf daran teilnehmen. Und der eine oder andere von euch denkt, naja, so jung siehst du jetzt auch nicht mehr aus. Das ist wahr. Also ich bin sicherlich einer der älteren Semester, aber trotzdem, also ein bisschen ein Exot im Vergleich zu den anderen, aber trotzdem mit großer Freude nehme ich daran teil und mein Alter tut dem keinen Abbruch, das kann ich sagen. 33 Studenten aus ganz Europa kommen also jetzt hier zusammen, auch nächstes Wochenende während der EBS. Und zu den älteren Semestern zählt übrigens auch Stefan Paulitsch, der ja auch hier aus Berlin kommt, der hier getauft wurde. Oder Herbert aus Hamburg hat sich jetzt auch eingeschrieben, wird auch dabei sein ab dem nächsten Mal. Und die ersten Auswirkungen habt ihr auch dieser von ESOM, ich nenne es mal ESOM, habt ihr auch schon hier in der Gemeinde sehen können, nämlich vor ein paar Wochen dieser Gottesdienst, wo die Studenten auswendig ein ganzes Kapitel der Bibel aufgesagt haben, um euch zu inspirieren. Ich war da auch dabei. Wer mitgelesen hat, der hat gemerkt, also auswendig lernen ist nicht so seine Stärke. Ich habe Wörter hinzugefügt, ich habe Wörter weggelassen. Alles, was die Bibel sagt, was man nicht machen soll. Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Genau, und ich möchte wirklich auch versuchen, möglichst viel von dem, was ich da lerne, mitzunehmen und an euch weiterzugeben und euch damit zu inspirieren, in welcher Form auch immer. Und diese Predigt heute ist auch inspiriert von Esom. Wir hatten nämlich eine fantastische Klasse über das Alte Testament, präsentiert von Joey Harris. Das ist ein guter Freund von Douglas Jacoby. Er ist also ein Lehrer bei AIM, für jeden, der das kennt. Das ist also eine Schule in der USA, die auch Prediger ausbildet. Und es ist ein ganz fantastischer Lehrer mit Feuer und mit Leidenschaft und einer endlosen Energie. Der hat über das Alte Testament gelehrt und dann, man musste ihm immer sagen, jetzt machen wir mal eine Kaffeepause. Und dann war er so, oh, okay, gut, von mir aus. Und dann in den Pausen sind Leute zu ihm gekommen und er hat gerade weiter gelehrt. Und dann, irgendwann nach 8 Stunden war das vorbei. Dann sind wir zurück ins Hotel gegangen, alle, und natürlich sind Leute zu ihm und hatten noch Fragen. Und er hat gerade weiter gelehrt. Und dann beim Essen hat er weiter gelehrt. Und dann um 10 Uhr abends bin ich nochmal dahin in den Saal gekommen, wo wir vorher Abend gegessen hatten. Da saß er immer noch, die gleichen Leute immer noch um ihn rum. Und er hat weiter gelehrt. Also ganz fantastisch. Eine unglaubliche Energie. Und er hat in eineinhalb Tagen das ganze Alte Testament durchgegangen. Und zwar wirklich Buch für Buch. Das kann keiner machen, der nicht so eine Energie hat, glaube ich. Mehr oder weniger an einem Tag das ganze Alte Testament. Und es war wirklich inspirierend. Das wirklich war toll zu sehen. Er hat versucht, die Zusammenhänge zu zeigen zwischen den ganzen Büchern. Den roten Faden, der sich durchs Alte Testament zieht. Uns zu helfen, die ganzen Geschichten, die Propheten zum Beispiel, zeitlich und geografisch einzuordnen. Aber auch bei dem Ganzen einfach das Herz von Gott, was dahinter steht, zu sehen. Und das hat mich sehr angesprochen und das möchte ich heute mit euch teilen. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großer Fan des Alten Testaments. Einfach so, das Alte Testament ist ein Buch, das ist voll von den Wundern von Gott. Wunder, die Gott gemacht hat. Um sich seinem Volk zu zeigen, um sein Volk zu unterstützen. Es ist voll mit beeindruckenden Persönlichkeiten, die in richtig schwierigen Situationen geistliche Entscheidungen getroffen haben und damit ein Vorbild sind für mich. David zum Beispiel, mit welcher Demut er in einigen Situationen gehandelt hat. Ist ein Riesenvorbild für mich. Dann aber auch diese wissenschaftliche Akkuratheit. Das war, als ich noch Atheist war, dieses Buch zu lesen und zu sehen, wie wissenschaftlich, also wie das, was da steht, zur Wissenschaft passt, das war für mich ein starkes Argument dafür, dass es Gott wirklich gibt. Aber es hilft auch so sehr, das Neue Testament besser zu verstehen, wenn man das Alte Testament versteht. Wenn wir jemand sind, der sich hauptsächlich mit dem Neuen Testament auseinandersetzt, dann kann es passieren, dass das Alte Testament bei uns so einen beängstigenden Eindruck hinterlässt, wenn wir da hineinblättern und uns nur oberflächlich damit auseinandersetzen. Es kann düster wirken, es kann verwirrend wirken, es kann brutal wirken. Wir sehen, wie Gott ganze Völker bestraft und fragen so, wow, das ist ja ganz schön krass. Oder man kann den Eindruck bekommen, dass er hier ein Volk bevorzugt vor allen anderen Völkern. Oder aber auch, dass er kleine Vergehen sehr hart bestraft. Dann gibt es da Geschichten, die hässlich sind, wie ein Held des Glaubens, der irgendwie in einem Anfall von Übermut ein Gelübde schließt und dann letzten Endes seine Tochter opfert. Also wir lesen so eine Geschichte und wir denken so, was geht hier vor? Was hat das mit dem Gott der Liebe und der Vergebung zu tun, den wir so deutlich und so klar im Neuen Testament sehen? Wie kann das der gleiche Gott sein? Ein Gott, der sowas zulässt? Und deshalb gibt es tatsächlich Menschen, die sich nicht trauen, wirklich sich auf das Alte Testament einzulassen, weil sie Angst haben, dass ihr Glauben Schaden nimmt oder die es vielleicht nicht lesen wollen. Oder auch, es gibt auch Geschwister, die sagen, hey, das ist nicht mehr das, was für uns maßgeblich ist. Ich konzentriere mich auf das Neue Testament. Ich will mich damit gar nicht mehr so groß auseinandersetzen. Aber ich glaube, dass alle diese Ansätze keine guten Ansätze sind. Und deshalb möchte ich drei Fragen beantworten in dieser Predigt oder versuchen, in drei Fragen einzusteigen. Nämlich erstens, warum erscheint Gott so brutal im Alten Testament? Und zweitens, ist der Gott des Alten Testaments, ist das der Gott des Neuen Testaments oder hat er sich verändert? Und drittens, warum sollen wir uns überhaupt mit dem Alten Testament auseinandersetzen? Diese drei Fragen möchte ich mal, da möchte ich mich ein bisschen mit euch auseinandersetzen. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich mal ganz kurz den Kontext des Alten Testaments aufzeigen, so wie er sich mir nach dieser Lehre da in einem Tag irgendwie dargestellt hat. Eine interessante Erkenntnis für mich war, dass tatsächlich die Theologie des Alten Testaments, das Fundament des Alten Testaments, mit den ersten 5 Büchern Moses gelegt war. Und dass danach eigentlich nichts mehr wirklich dazugekommen ist. Die ganze Doktrin, der ganze Plan für das Volk Israel, das war alles nach den fünf Büchern Mose fest, noch bevor die Israeliten ins gelobte Land eingezogen sind. Und man kann es grob in 3 Abschnitte aufteilen, nämlich erstens die Geschichte des Volks Israels, das erste Buch Mose. Da geht es eigentlich darum, wo kommen die Israeliten her? Was ist ihr Selbstverständnis? Wer sind sie überhaupt? Und das erste Buch Mose beginnt damit, dass Gott die Welt schafft. Es beginnt mit der Geschichte von Noah und der Arche über Abraham hin bis zur Versklavung des Volkes Israels, um den Israeliten zu zeigen, wer sie sind. Auch um ihnen zu zeigen, ihr seid nicht ein besonderes Volk aufgrund von dem, was ihr seid. Aber ihr seid ein Volk, das ich mir schon lange ausgewählt habe, mit dem ich wandle. Und es war ganz wichtig für die Israeliten, weil sie waren ein Volk von Sklaven. Sie hatten keine Identität. Als Sklave hast du keine Identität. Du kennst deine Herkunft nicht mehr. Du weißt nicht, wer du bist. Und er zeigt ihnen, wer sie sind, wer sie für ihn sind. Und dann natürlich die Geschichte, der zweite Teil, ist die Geschichte des Auszuges aus Ägypten mit all den Wundern, die Gott gemacht hat, um das zu ermöglichen, den 10 Plagen, wie er sie beschützt hat, wie er sie befreit hat, wie er sie geführt hat, wie er wieder eine Beziehung zu ihnen aufgebaut hat. Und der dritte Teil, den ich sehe in den 5 Büchern Mose, ist der Bund, den er schließt mit dem Volk Israel, wo er ihnen Richtung gibt, wo er ihnen ein Gesetz gibt, und wo er ihnen sagt, wenn ihr diesen Bund schließt mit mir, dann werde ich euch folgende Segnungen geben, wenn ihr euch daran hält. Aber wenn ihr euch nicht haltet an den Bund, dann werden folgende Flüche eintreffen und passieren. Und wir lesen das im 5. Mose 6. Ich lese jetzt Verse 1 bis 5. Ich werde sehr viel durchs Alte Testament gehen, hin und her springen. Und es ist nicht unbedingt nötig, dass ihr da immer mitblättert heute. Sonst dauert es vielleicht zu lange. Also hört einfach zu. 5. Mose 6, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, dies sind die Gesetze und Gebote des Herrn, dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt, in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. Damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebst. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir es wohl gehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit aller Kraft. Der letzte Teil kommt uns sehr bekannt vor. Und Gott verspricht ihnen, wenn ihr euren Bund mit mir haltet, dann werde ich euch mehr segnen, als ihr es euch überhaupt vorstellen könnt. Euer Land soll von Milch und Honig überfließen. Ich werde eure Feinde vor euch zu Boden werfen. Es soll euch an nichts mangeln. Aber dann sagt er auch, wenn ihr den Bund nicht haltet, dann werde ich meinen Segen von euch nehmen. Ja, und einige sagen, dass alles, was dann kommt, eigentlich der Zustand ist, der passiert, wenn Gott seinen Segen zurückzieht. Der Fluch ist eigentlich, dass Gott den Segen vorenthält. Euer Land soll zur Wüste werden. Eure Feinde werden euch zu Boden werfen und in alle Länder verschleppen. Und ihr werdet in allem Mangel haben. Und mit diesen 5 Büchern Mose ist dann der ganze Rahmen des Alten Testamentes gesetzt. Und der Rest des Alten Testaments besteht hauptsächlich, das ist jetzt grob verallgemeinert, aber besteht hauptsächlich in Geschichtsbüchern, die erzählen einfach den Wandel des Volkes Israel mit ihrem Gott. Und prophetische Bücher, in denen immer wieder Propheten aufgestanden sind und immer wieder die Israeliten aufrufen, genau dahin zurückzukommen, was wir gerade gehört haben. Die Propheten sind weniger Menschen, die die Zukunft voraussagen, sondern es sind Menschen, die Gott geschickt hat, um immer wieder das Volk Israel aufzurufen. Ihr seid auf falschem Wege unterwegs. Erinnert euch daran, was ich für Wunder gemacht habe, um euch zu beschützen. Erinnert euch daran, wer ich für euch bin. Kehrt zurück zu mir. Kehrt zurück zu mir. Sonst werden alle diese Flüche eintreffen. Und eigentlich ist das der rote Faden des Rests des Alten Testaments, aus meiner Sicht. Gottes versucht zu verhindern, dass die Israeliten in ihren sicheren Untergang steuern. Gottes Aufruf an die Israeliten, kehrt um, sonst wird es euch übel gehen. Und fast 1000 Jahre geht es so, fast 1000 Jahre. Und wenn wir die Geschichtsbücher lesen, sehen wir, dass die Israeliten so schnell immer wieder von Gott abgefallen sind. Und dann hat Gott irgendwas gemacht, ein Wunder, einen Propheten, einen Richter berufen, um sie wieder zurückzuführen. Und kaum war der weg, sind sie wieder abgefallen von ihm, haben sich anderen Götzen zugewendet. Und 1000 Jahre lang hat Gott versucht, das, was schon in den 5 Büchern Mose vorhergesagt war, aufzuhalten. Nämlich, dass sie besiegt werden würden von ihren Feinden und verschleppt und zerstreut in die ganze Nation. Und genau das ist dann passiert. Letzten Endes. Erst wurde das Nordreich von den Assyrern überrannt, die Menschen verschleppt. Und wenige Jahrzehnte später passiert das Gleiche mit dem Südreich. Sie werden von den Babyloniern überrannt und verschleppt. Und das Alte Testament, es schließt dann damit, dass erzählt wird, wie die Israeliten wieder zurück aus der Verbannung kommen, wie Jerusalem wieder aufgebaut wird, wie der Tempel wieder aufgebaut wird. Aber das war's. Das Alte Testament hat kein Happy End. Das Alte Testament ist eine höchst unvollständige Geschichte. Nach der Rückkehr aus der Verbannung gibt es keine Propheten mehr. Es folgen 400 bis 500 Jahre Schweigen ohne prophetisches Wort. Warum? Die Propheten haben versucht, die Verbannung zu verhindern. Nachdem sie geschehen war, gab es keinen Grund mehr, Propheten auf die Welt zu schicken. Bis Johannes der Täufer kam, der erste Prophet, nach langer, langer Zeit, bis Jesus kam. Und ohne Jesus macht das ganze Alte Testament keinen Sinn. Ohne Jesus ist das Alte Testament die Geschichte des Niedergangs eines Volkes. Es ist die Geschichte einer großen Niederlage. Erst mit Jesus wird daraus ein vollendeter und siegreicher Plan Gottes. Das ist der große Bogen, der Zusammenhang zwischen Altem Testament und zwischen Neuem Testament. Deshalb gehören die beiden Bücher untrennbar zusammen. Man kann sie nicht aus dem Kontext reißen. Aber warum erscheint uns Gott so brutal im Alten Testament? Warum vernichtet er andere Nationen? Wir wissen, dass die Israeliten im Land Kanaan eingezogen sind und die Amoriter vertrieben haben. Und es erschüttert mich jedes Mal, wenn ich das lese, wie Gott dazu den Aufruf gibt. Und ich habe das schon 10-mal gelesen oder so, diese Stelle. Trotzdem erschüttert es mich immer wieder, wenn ich lese, wie er den Aufruf dazu gibt, die Amoriter zu vernichten. Im 2. Mose 34, Verse 11 bis 14. Oder aber warum ist Gott so streng zu seinem Volk, den Israeliten? Ich lese die Geschichte von einem Mann, der gesteinigt wird, nachdem Gott die Gebote verkündet hat, passiert es kurz darauf, dass ein Mann am Sabbat Feuerholz aufliest und dann erfolgt der Befehl, dieser Mann soll gesteinigt werden. Ich denke so, wow, er hat Feuerholz aufgelesen. Warum? So streng. Später stirbt ein gläubiger Mann, viel später, zur Zeit von David, stirbt ein gläubiger Mann, weil er versucht, die Bundeslade, die vom Karren rutscht, aufzuhalten, um zu verhindern, dass sie in den Dreck fällt. Und er stirbt sofort, weil die Bundeslade so heilig ist und er sie nicht berühren darf. Ich denke so, wow, warum ist Gott so streng? Warum ist Gott so streng zu anderen Nationen? Es scheint im Alten Testament so zu sein, als ob ihm, wenn man oberflächlich liest, als ob ihm nur das Volk Israel am Herzen liegt. Was ist mit all den anderen Völkern, die außenrum leben? Lasst uns mal versuchen, das Herz von Gott in dem Ganzen zu sehen. Erstmal ist es so, dass Gott immer wieder sagt, er ist keiner, dem der Tod eines Menschen egal ist. Auch nicht, wenn es vielleicht ein Mensch der Kategorie Gottloser oder Sünder oder Nicht-Jude ist. Hesekiel 18, Vers 23. Da sagt Gott, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod der Gottlosen? Spricht Gott der Herr. Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinem Weg und am Leben bleibt. Gott sagt, das ist doch das, was mir auf dem Herzen liegt. Glaubst du, ich habe gefallen daran, wenn jemand stirbt, der nicht gläubig ist? Ich habe daran keinen Gefallen. Nein, ich wünsche mir, dass sie sich bekehren, dass sie zu mir finden. Ich wünsche mir, dass sie am Leben bleiben. Warum reagiert er so stark auf die Amoriter? Ich glaube, ich habe darüber auch schon mal gesprochen. Wenn man sich anschaut, was sie getan haben, die hatten wirklich, wirklich, wirklich üble Sitten, die wirklich das absolute Gegenteil davon sind, was Gott den Israeliten gesagt hat, wie sie leben sollen. Die das absolute Gegenteil davon sind, was Gott sagt, was heiliges Leben ist. Diese Kulte von Baal, von Asherah und Astarte. Und wir sehen leider in der Bibel, dass sie es nicht geschafft haben, sich davon getrennt zu halten. Sondern dass sie Eingang gefunden haben in die Kultur des Volkes Israel. Und genau diese Dinge waren das, was letzten Endes dazu geführt hat, dass sie in die Verbannung geführt wurden. Genau die Dinge, die die Amoriter gemacht haben. Und die Dinge sind zum Beispiel ritueller Sex mit Prostituierten, um den Gott der Fruchtbarkeit dazu anzuregen, selbst in dieser Art und Weise tätig zu werden, damit es regnen würde, weil das war der Glaube von ihnen. Deshalb gab es rituelle Prostitution mit Männern oder mit Frauen. Das war eine der Sachen. Immer wenn ihr in der Bibel liest, irgendein König hat die Höhen beseitigt, dann waren das genau die Orte, die dafür vorgesehen waren, dass Menschen aus dem Volk Israel rituellen Sex mit Prostituierten machen, die Asherah war, glaube ich, die Göttin der Fruchtbarkeit, Baal war auch ein Gott der Fruchtbarkeit, um die quasi dazu anzuregen, irgendwie Fruchtbarkeit auf die Erde zu senden. Das ist, wovor Gott die Israeliten gewarnt hatte von Anfang an. Oder diese Traditionen, Götter sind beschäftigt, sie hören nicht zu. Wenn du wirklich willst, dass sie dir zuhören, dann musst du ein Opfer bringen, damit sie auf dich aufmerksam werden. Und das ultimative Opfer war, seinen erstgeborenen Sohn an diesen glühenden Pfahl zu werfen und zu opfern, was die Israeliten gemacht haben, was die Israeliten übernommen haben aus der Kultur und aus der Tradition der Amoriter. Gott sagt, die Erstgeborenen sind mir geweiht. weil ich die Erstgeborenen von euch verschont habe beim Auszug aus Ägypten. Und dann gehen Israeliten hin und diese Erstgeborenen, die er verschont hat, opfern sie irgendwelchen Götzen. Wie verletzend muss das für Gott sein? Und immer wieder sagt Gott das explizit, wenn es darum geht, warum sie die Amoriter vertreiben sollen, warum sie nicht zulassen sollen, dass sie sich mischen mit den Amoritern, sagt er immer wieder, wie in 3. Mose 18, Vers 24, ihr sollt euch mit nichts dergleichen unrein machen, denn mit alledem haben sich die Völker unrein gemacht, die ich vor euch hier vertreiben will. Das ist der Grund dafür. Um zu verhindern, dass diese Tradition Zugang haben übergehen in das Volk Israel. Und er gewährt ihnen auch eine Gnadenfrist, wie man sieht, im 1. Mose 15, Vers 16. Da geht es darum, dass Abraham durch das Land der Amoriter zieht und Gott sagt ihm, ich werde euch dieses Land geben, dir und deinen Nachkommen, aber jetzt noch nicht. Er sagt in Vers 16, sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, deine Nachfahren, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Also man kann nicht sagen, dass er ihnen nicht eine Chance gegeben hat, sich zu ändern. Und das ist das Muster, was ich sehe in allen Dingen im Neuen Testament, wo Gott hart durchgreift. Er versucht, sein Volk reinzuhalten. An allen Stellen, an die ich mich erinnere, in denen er sowas macht, wie beispielsweise der Mann, der das Feuerholz aufliest, oder der die Bundeslade berührt und bestraft wird. Es ging immer darum, den Menschen, den Israeliten bewusst zu machen, ihr sollt heilig sein. Es darf keine Ausnahme geben. Ihr müsst euch reinhalten, ihr müsst euch zu mir halten. Ihr dürft nicht zulassen, dass in eure Kultur Dinge Einfluss nehmen, die euch von mir trennen. Und von vornherein ging es Gott dabei nicht nur um das Volk Israel, sondern um alle Menschen. Schon ganz zu Anfang an, als er Abraham das Versprechen gibt, Abraham hieß noch nicht mal Abraham, er war Abraham, als er ihm das Versprechen gibt, ich werde deine Nachkommen zu einem großen Volk machen, sagt er gleich, und alle Völker sollen durch dieses Volk gesegnet werden. Immer wieder gibt es diese Prophezeiungen, dass Gott durch das Volk Israel alle Völker segnen möchte. Und wenn man denkt, dass Gott bevorzugt die Israeliten, die anderen Völker sind ihm egal, dann muss man sich mal anschauen, was die Propheten, an wen die Propheten sich zum Beispiel richten in ihren Prophezeiungen. Obwohl natürlich das Alte Testament sich hauptsächlich an das Volk Israel richtet, sieht man, wie Gott Propheten zu den anderen Völkern außenrum auch sendet. Allein Amos richtet sich in seinen Prophezeiungen nicht nur an Juda und Israel, sondern auch an Assyrien, Philistrien, Tyrus, Edom, Ammon und Moab. Das sind die größten Gegner, die Israeliten damals haben. Jona wurde nicht gesendet, um nach Jerusalem zu ziehen und die Israeliten zur Umkehr aufzurufen, oder? Wohin wurde er geschickt? Nach Ninive. Was war Ninive? Ninive war die Hauptstadt von Assyrien. Assyrien war ein grausames Kriegsvolk. Die haben Leute verschleppt und sie haben sie quasi an den Händen gefesselt und dann haben sie einen Fischhaken durch die Oberlippe gezogen und dann an eine lange Kette quasi aufgereiht und so hinter sich hergeführt. Wenige Jahrzehnte, nachdem Jona Ninive gewarnt hatte, Ninive ist umgekehrt, wurde nicht zerstört, kamen die Israeliten und haben das Nordreich Israel erobert und haben genauso die Israeliten in die Gefangenschaft geführt. Kein Wunder, dass Jona nicht hingehen wollte und sie zur Umkehr aufrufen wollte. Kein Wunder, dass es Jona lieber gewesen wäre, Gott hätte diese Stadt vernichtet. Das Konzept, dass Gott solche drastischen Maßnahmen einfordert oder zulässt, um Menschen zu bewahren, um sie zu beschützen, das ist ein Konzept, was nicht in das Denken unserer Zeit passt, in keinster Weise. Es ist einfach, also ein Volk zu strafen, um viele Völker dadurch zu beschützen, ist kein Denken, was in unsere Zeit passt. Aber aus Gottes Perspektive ist es wohl anders. Ich meine, Gott hat im Gegensatz zu uns den Tag des jüngsten Gerichts vor Augen. Und am Tag des jüngsten Gerichts wird sowieso jeder gerichtet werden, wird sowieso jeder vor Gott stehen und wird gerichtet werden. Und ich glaube, Gott hat einfach einen ganz anderen Blick auf die Dinge und auf diese Ereignisse im Alten Testament. Und dass es uns hilft, zu verstehen, wie Gott denkt, um nachzuvollziehen, warum das passiert ist. Gott ergreift brutale Maßnahmen, drastische Maßnahmen, aber um sein Volk zu schützen, aber nicht nur um sein Volk zu schützen, sondern auch um die anderen Völker zu schützen. Damit komme ich zur zweiten Frage. Ist der Gott des Alten Testaments der gleiche wie der Gott des Neuen Testaments? Preisfrage. Was ist es, was das Neue Testament ausmacht?
Ein neues Gebot.
Das Gebot der Liebe, sehr gut. Als ich Teenleiter war, wussten meine Teens, dass sie so eine Joker-Antwort haben. Wenn ich also so eine abstrakte Frage stelle, die sie dann doch nicht richtig verstehen, da wussten sie, sie brauchen nur sagen, Jesus, und dann, das war der Joker, der hat eigentlich immer gepasst. Um was geht es im Neuen Testament? Um Jesus, genau. Es geht um Jesus. Das ist das, was das Neue Testament ausmacht. Aber natürlich auch der neue Bund. Der Bund der Liebe, das Gesetz der Liebe, Gottes Liebe zu uns, dass wir einander lieben sollen, dass er uns als seine Kinder annehmen will, das Evangelium, die gute Botschaft von Gottes Reich auf der Erde. Ist es ein neuer Gedanke? Hebt er sich ab vom Alten Testament? Also ich finde, in keinster Weise. Jesus zitiert das höchste Gebot und die eine Hälfte davon haben wir vorhin gelesen. Es kommt aus 5. Buch Mose. Was ist das höchste Gebot? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Er zitiert es aus dem Alten Testament. Das ist die Essenz des Alten Testaments. Das ist der Gott des Alten Testaments. Oder dass Gott uns als seine Kinder aufnehmen will. Lest mal die Propheten mit dem Fokus, dass hier Gott als Vater versucht, seine Kinder vor dem Fluch zu bewahren. Dann sieht man, wie verzweifelt er auf sie einredet. Im Hesekiel sagt er, ich habe euch gefunden, ihr lagt da wie ein Neugeborenes im Dreck und in eurem Blut. Und ich habe euch doch genommen, ich habe mich um euch gekümmert, ich habe euch gereinigt, ich habe euch angezogen, ich habe euch genährt, ich habe euch gefüttert, ich habe euch großgezogen und seht, was für eine schöne Frau ihr geworden seid. Und jetzt wendet ihr euch von mir ab. Und ihr betreibt Prostitution mit diesen anderen Götzen, mit jedem anderen Volk, was daherkommt. Auf das stützt ihr euch, aber mich verlasst ihr. Und dann sein Aufruf. Kommt wieder zurück zu mir. Das ist nicht der Zorn eines Vaters, der sagt, jetzt habt ihr's für alle Zeit verrissen. Das tue ich mir nicht länger an. Das kann ich nicht ertragen. Genug ist genug, sondern es ist ein Vater, der nach all dem sagt, kommt doch wieder zurück zu mir. Ich will euch beschützen. Das, was sonst kommt, ist noch viel schlimmer als alles, was ihr bisher erlebt habt. Ich bin doch dein liebender Vater. Gott hat auch im Alten Testament, er hat uns schon immer als seine Kinder angesehen. Und was ist mit dem Evangelium, der guten Nachricht von Gottes Reich auf dieser Erde? Ich muss dann immer an Joel denken. Das ist wirklich einer meiner Lieblingsstellen im Alten Testament, wo Gott seine Vision kundtut. Ich lese Joel 3. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter, nicht eure Priester, eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen, nicht nur über Könige und über Herrscher. Ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und der schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird Rettung sein. wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Das ist Gottes Vision für uns. Dass die Kinder, die Knechte, die Mägde, die Einfachen, die Ungebildeten, dass die eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Jesus sagt später, das Reich Gottes, was jetzt beginnt, hier auf dieser Erde, das ist das, nachdem sich alle Propheten gesehnt haben, es zu sehen. Ich finde, Altes Testament und Neues Testament sind wie aus einem Guss. Die passen ineinander wie Zahnräder. Nicht zuletzt die Prophezeiungen über Jesus, die einfach Gottes Plan offenbaren, wie Jesaja 53, wo wir ihn sehen, wie er am Kreuz hängt mit durchbohrten Händen, wie er die Sünde der Welt trägt. Wo hat sich Gott verändert? Alles, was wir im Neuen Testament sehen, ist doch schon im Alten Testament vorbereitet worden. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Warum soll man sich heutzutage, da wir doch das Neue Testament haben, überhaupt noch mit dem Alten Testament auseinandersetzen? Nun, einerseits, es ist nützlich zur Lehre. Die berühmte Stelle im 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17, sagt Paulus zu Timotheus: Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Willst du nicht vollkommen sein, zu allem guten Werk gerüstet? Nun ist interessant, über welche Schrift spricht denn Paulus hier? Zu dem Zeitpunkt gab es ja das Neue Testament noch gar nicht. Er schreibt es ja gerade mit seinen Worten. Er spricht über die Schriftrollen des Alten Testaments. Natürlich trifft diese Stelle auch, schließt diese Stelle auch das Neue Testament mit ein, aber es ist doch interessant, dass Paulus genau das über das Alte Testament sagt. Das Alte Testament ist nützlich zur Lehre, dass der Mensch vollkommen sei, dass der Mensch zu allem guten Werk gerüstet sei. Wer will das nicht sein? Also lasst uns das Alte Testament lesen. Und wenn du Angst hast, schreckliche Seiten von Gott zu sehen, die du gar nicht sehen willst im Alten Testament, und dich das zurückhält, dann bitte ich dich, lese es. Das Alte Testament zeigt Gottes Herz. Und Gottes Herz ist ein Herz der Liebe. Gott ist der Gott der Liebe. Er ist die Liebe. Ich hoffe, das ist in meiner Predigt auch schon ein bisschen herausgekommen. Gott ist ein Gott der Konsequenz. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Gott ist nicht sentimental. Aber Gott ist vor allen Dingen eins. Er ist die Liebe. Und außerdem, wenn wir nur ein Neues Testament lesen und dann vielleicht auch nur die Schriftstellen, die wir selber bevorzugen, dann können wir durchaus auch ein falsches Bild von Gott bekommen. Gott ist immer noch ein eifernder Gott. Gott ist immer noch ein Gott, dem es nicht egal ist, wenn wir uns anderen Götzen hingeben. Und die Götzen unserer Zeit heißen vielleicht anders, aber sind genauso Götzen. Der Mammon, das Internet, Pornografie. Wir können uns in der Tat blenden lassen, wenn wir im Neuen Testament nur das lesen, was uns gefällt. Wie zum Beispiel 3. Johannes 3, Vers 17, wo Jesus von sich sagt: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Amen. Jesus sagt: Ich bin nicht gekommen auf diese Welt, um zu richten. Und dafür sind wir alle dankbar. Aber trotzdem wird Jesus irgendwann der Richter sein. In Matthäus 24, Vers 64, ganz schön viele Verse, da fragen die Hohenpriester Jesus: Bist du der Sohn Gottes? Und er sagt: Du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Und die Reaktion der Hohepriester war: Sie haben ihr Kleid zerrissen und sie haben gesagt, er hat Gott gelästert. Was brauchen wir noch weitere Zeugen? Seht, ihr alle habt diese Gotteslästerung gehört. Was meint ihr? Und sie antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Ja, wer das Alte Testament liest, der weiß, was Jesus hier sagt. Weil wer wird kommen auf den Wolken Das ist der, der richtet am jüngsten Tag. Sie haben verstanden, dass Jesus gesagt hat, doch, ich bin der Richter. Eines Tages werde ich der Richter sein. Und das Neue Testament ist auch nicht eine Art weichgespülte Form des Alten Testamentes, wenn man so möchte. Wenn man ganz ehrlich ist, sind die Dinge, die uns unangenehm sind, im Alten Testament auch im Neuen Testament vorhanden. Jesus kommt auch er warnt vor dem Gericht mit krassen Worten zu den Pharisäern in Matthäus 23, wo er sagt, Schlangen, Otterbrut, wie wollt ihr dem höllischen Gericht entkommen? Aber es ist und bleibt die Botschaft der Liebe. Weil genau dafür haben wir das Alte Testament. Genau dafür haben wir das Neue Testament. Weil es geht darum, dass wir dem höllischen Gericht entrinnen. Es geht darum, dass Gott sich nach uns ausstreckt. Im Neuen Testament genauso wie im Alten Testament und uns aufruft, kommt zurück zu mir. Kommt doch zurück zu mir, lasst euch retten aus diesem ungläubigen Geschlecht, lasst euch retten. Zuletzt ein guter Grund, warum wir uns mit dem Alten Testament auseinandersetzen sollten. Die Jünger taten es auch, die ersten Jünger. Es ist total üblich für einen Christen, glaube ich, sich mit dem Alten Testament auseinanderzusetzen. Unsere großen Vorbilder, die wir sehen, taten das. Die Beröer forschten in der Schrift, wie es sich mit Jesus verhielt. Sie forschten im Alten Testament. Paulus, Petrus zitieren in ihren Predigten immer wieder Stellen aus dem Alten Testament, um Jesus zu belegen. Wir sollten diese Stellen auch kennen. Die Evangelien sind eine Aneinanderreihung von Erfüllungen, von Prophezeiungen aus dem Alten Testament, ganz besonders Matthäus. Eine Erfüllung einer Prophezeiung nach der anderen. Es ist unglaublich. Und wenn ich das Alte Testament kenne, dann verstehe ich das alles, dann sehe ich die Zusammenhänge, dann lese ich das Neue Testament, die Evangelium, plötzlich auf eine ganz andere Art und Weise. Nebenbei, kannst du dir vorstellen, die ersten Jünger haben die gute Nachricht, die Geschichte von Jesus, komplett aus dem Alten Testament gelehrt. Das war eine Herausforderung an die Studenten bei ESUM. Macht eine Bibelstudie. Mit allen Inhalten, die ihr, wenn ihr mit einem Christen in der Bibel, mit einem Nichtchristen in der Bibel liest, die ihr ihm zeigt und verwendet nur Stellen aus dem Alten Testament. Das klingt erstmal so, oh krass, geht das überhaupt? Aber als ich mich dann hingesetzt habe und das gemacht habe, dann war das eigentlich so leicht. Ich habe mir es tatsächlich innerhalb von 20 Minuten zu jeder einzelnen Studie, die wir haben bei uns, Wort, Jüngerschaft, Sünde, Kreuz, Umkehr, Taufe, Heiliger Geist, sind mir spontan zwei Stellen aus dem Alten Testament eingefallen, wo ich gedacht habe, ja doch, das ist doch genau, das beschreibt doch, worum es geht. Das beschreibt doch, worum es geht bei Jüngerschaft, das beschreibt doch, worum es geht bei Umkehr, das beschreibt doch, worum es geht bei Taufe. Das prophezeit doch Jesus, das prophezeit doch, dass der Heilige Geist kommt. Ich möchte euch ermutigen, ihr müsst diese Bücher einfach lesen. Gott ist ein Gott der Wahrheit, jawohl. Er ist ein Gott der Gerechtigkeit, jawohl. Er ist ein Gott der Konsequenz. Aber auch im Alten Testament, er ist vor allen Dingen eins, er ist der Gott der Liebe. Und wenn du das Alte Testament lesen wirst, dann wirst du sehen, wie er sich bis ans Äußerste streckt, um uns zu beschützen und uns auf den rechten Weg zu führen. Ihm sei die Ehre.